Deutschlandfunk. Der Abend.
Mit Martin Zagatta an einem Tag, an dem hierzulande nicht nur Friseurläden wieder aufmachen durften, auch für hunderttausende Schüler und Schülerinnen in ganz Deutschland war das heute der erste Tag seit langem, an dem sie wieder ihre Lehrer und Lehrerinnen getroffen haben. Dazu gleich mehr. Außerdem schalten wir nach Brüssel, wo die EU-Kommission jetzt mit einer internationalen Geberkonferenz versucht, die notwendigen Milliarden aufzutreiben, die für eine länderübergreifende und auch eine gerechte Verteilung eines möglichen Corona Impfstoffs nötig wären. Doch beginnen wollen wir mit den Lockerungen, die heute deutschlandweit angelaufen sind. Maßnahmen, auf die sich die Bundesländer mit Kanzlerin Merkel ja verständigt haben. Da hat es in der Vergangenheit schon unterschiedliche Geschwindigkeiten und auch Unstimmigkeiten gegeben. Und jetzt scheint der Wettbewerb um Lockerungen vollends ausgebrochen, wie Volker Findhammer berichtet.
Rainer Haselhoff will den differenzierten Blick. In Sachsen-Anhalt, so der Ministerpräsident am Morgen im Deutschlandfunk, wo es in Landstrichen so groß wie das Saarland nur 3 gemeldete Infektionen gebe, könne man die Kontaktbeschränkungen in der bislang üblichen Strenge gegenüber den Bürgern nicht mehr wirklich begründen.
Wir brauchen jetzt ein differenziertes, auch vom Helge Braun, dem Kanzleramtschef, schon längst bestätigtes Verfahren, dass wir anlass- und situationsbezogen reagieren. Bei denen, wo es noch nicht möglich ist, zum Beispiel im Süden Deutschlands, wird man sozusagen sehr noch etwas Zeit lassen.
In Sachsen-Anhalt dürfen sich seit heute 5 Menschen unter freiem Himmel treffen. Derweil hat die niedersächsische Landesregierung heute den ersten umfassenden Stufenplan für weitere Öffnungen vorgelegt.
Ein Plan, der versucht, deutlich zu machen, wie wir in den nächsten Wochen und Monaten insgesamt aus diesem Zustand der Tiefkühlung langsam wieder zu einem Alltag zu kommen, der nicht der alte Alltag sein wird, wie wir ihn vor Corona kannten. Aber ein Plan, der uns die Freiheiten so weit wie möglich zurückgibt,
erklärte Ministerpräsident Stefan Weil, der sogleich mit einer lebhaften Diskussion rechnet. Konkret sollen ab dem 11. Mai die Beschränkungen im Einzelhandel ganz entfallen und Ferienwohnungen und Gastronomie unter Auflagen wieder öffnen können. So dürfen in Restaurants nur die Hälfte der Plätze bei notwendigen Reservierungen vergeben werden und die Gäste müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen. Am 25. Mai soll es nach entsprechenden Vorbereitungen einen weiteren Schritt auch für Hotels geben, allerdings ohne die Wellnessbereiche. Regierungssprecher Steffen Seibert betonte dagegen, dass es bei dem Treffen am kommenden Mittwoch weiterhin um die grundsätzliche Abstimmung der nächsten Schritte zwischen den Bundesländern gehen werde.
Ich denke, dass es richtig ist und von den Bürgern auch so erwartet wird, dass Bund und Länder auf einem gemeinsamen Pfad unterwegs sind. Von diesem Pfad kann regional in Akzenten abgewichen werden. Das ist auch in der Vergangenheit so geschehen. Und trotzdem gibt es eine gemeinsame Zielsetzung. Und diese Zielsetzung heißt ein gemeinsamer Pfad, auf dem man sich voranbewegen kann.
Für zusätzliche Debatten dürften damit Sicherheit die Ergebnisse der Heinsberg-Studie des Bonner Virologen Hendrik Streeck sorgen, die heute veröffentlicht wurde. Dafür wurden mehr als 900 Personen aus rund 400 Haushalten im Kreis Heinsberg untersucht, wovon sich insgesamt 15% mit dem neuen Virus angesteckt hatten. Vor dem Hintergrund der aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts ergebe das hochgerechnet 1,8 Millionen Infizierte in Deutschland. Allerdings geht das Robert-Koch-Institut davon aus, dass die Dunkelziffer sogar noch höher liegt. Jeder 5. Infizierte zeigte allerdings überhaupt keine der bekannten Symptome. Und für die Bonner Forscher ist das ein klarer Hinweis darauf, dass eben auch symptomlose Infizierte das Virus weitergeben können. Außerdem hängt das Infektionsrisiko nicht vom Alter ab. Unterdessen geraten die Pläne für einen Immunitätsausweis immer stärker in die Kritik. Gesundheitsminister Spahn hatte am vergangenen Mittwoch entsprechende Pläne ins Bundeskabinett eingebracht, wonach für den Fall, dass es demnächst gesicherte Erkenntnisse zur Immunität nach einer Corona-Infektion geben würde, eine Bescheinigungsmöglichkeit dafür eingeführt werden sollte, ähnlich wie beim Impfausweis. Grünen-Chef Robert Habeck sprach von kontraproduktiven Plänen, die sogar einen direkten Anreiz zur Infektion auslösen könnten. Außerdem könnte Corona-frei auch zu einem sozialen Ausschlusskriterium werden. Auch FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg beklagte einen absehbar größeren Schaden als Nutzen.
Das rührt an die Grundfesten eines gesellschaftlichen Miteinanders. Und deswegen habe ich eben den Deutschen Ethikrat gebeten, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Und bis das nicht geklärt ist, werden wir auch keine gesetzliche Regelung dazu machen.
Erklärte Gesundheitsminister Jens Spahn heute im bayerischen Penzberg, wo der schweizerische Hersteller Roche einen Corona-Antikörpertest vorstellte, der noch in diesem Monat millionenfach in Deutschland zum Einsatz kommen soll, um die erhoffte Immunität nachweisen zu können.
Ein Bericht von Volker Findhammer. Und wenn hierzulande viele froh sind, dass nun auch Friseursalons wieder öffnen dürfen, dann kann man sich die Erleichterung in Italien vorstellen. Das Land, das mit fast 30.000 im Zusammenhang mit Corona registrierten Toten ganz besonders betroffen ist von der Pandemie, hat heute seine sehr, sehr strenge Ausgangssperre aufgehoben bzw. jetzt doch deutlich abgemildert. Informationen, Eindrücke von Jörg Seiselberg.
Endlich, zumindest ein wenig Alltag ist zurück. Die Espressomaschinen in den Bars laufen wieder. Vito aus Rom hat dieses Stück italienische Lebenskultur heute Morgen genossen. Das erste Frühstück in der Bar nach 2 Monaten. Aber trotzdem ist es noch eine Normalität in Anführungsstrichen. Mit Maske muss man hier sein und immer darf nur einer rein. Also wirklich normal ist das noch nicht. Ein großes Schild am Eingang zur Pink Bar weist auf die neuen Regeln hin. Abstand halten, alles gibt es nur zum Mitnehmen. Zum Bestellen am Tresen dürfen die Kunden nur einzeln in die Bar. Besitzerin Stefania ist trotzdem dankbar, dass sie wieder anfangen darf, wenigstens mit dem Außerhausverkauf. Ich bin glücklich, denn das ist mein Zuhause. Hier sind mein Leben, meine Träume, meine Opfer, die ich gebracht habe. Jetzt in der Bar das Licht anzumachen, bedeutet für mich, das Licht wieder anzumachen. Darüber bin ich glücklich. 2 Monate ohne Einkünfte liegen hinter Stefania, nachdem sie am 10. Mai abends wegen des Corona-Lockdowns die Rollläden ihrer Espresso-Bar heruntergelassen hatte. Seitdem hat sie als Einmalhilfe von der Regierung nur 600 Euro erhalten. 100.000 anderen Ladenbesitzern und Gewerbetreibenden ist es ähnlich ergangen. Zukunftsangst aber will Stefania, die gerade im Januar ihre Bar noch renoviert hatte, nicht aufkommen lassen. Als ich die vergangenen Monate zu Hause war, hatte ich schon Frust, habe mich gefragt, ob die Investitionen richtig waren. Aber jetzt schüttelt man sich und es geht weiter. Es geht weiter, das gilt für insgesamt rund 300.000 Bars, Cafés und Restaurants in Italien mit dem heutigen Start in den Außerhausverkauf. Auch die meisten Produktionsstätten und Baustellen im Land haben ihren Betrieb wieder aufgenommen. Fast 4,5 Millionen Menschen konnten heute an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Auch im Alltagsleben gibt es vorsichtige Lockerungen. Spaziergänge sind den Italienern jetzt erlaubt. Kinder dürfen nach fast 2 Monaten in den eigenen Wänden wieder nach draußen, aber Spielplätze bleiben geschlossen. Enge Verwandte, Partner und Liebespaare dürfen sich ab heute wieder treffen, allerdings nur unter der Maßgabe, 1 Meter Sicherheitsabstand zu halten und eine Atemschutzmaske zu tragen. Außerdem sind Parks wieder geöffnet. Darüber freut sich die 29 Jahre alte Hobbyläuferin Francesca, die in den vergangenen 2 Monaten, wie vorgeschrieben, nur im engeren Umkreis ihrer Wohnung unterwegs war. Eigentlich mag ich Laufen gar nicht so, sondern eher Mannschaftssportarten, die immer noch untersagt sind. Trotzdem genieße ich es jetzt im Park im Grünen zu laufen und nicht immer nur die 200 Meter lange Straße rauf und runter. Das war schon so ein bisschen das Gefühl wie bei einem Goldfisch, der im Glas gefangen ist und immer hin und her schwimmt. Bei ihren jetzt möglichen Läufen im Park müssen Freizeitsportler wie Francesca, wie alle anderen im Alltagsleben der sogenannten Phase 2 auch, auf einen Mindestabstand achten. Von der Disziplin, mit der die Italiener die ab heute geltenden Lockerungen umsetzen, will die Regierung ihre weiteren Schritte abhängig machen.
Weltweit wird derzeit nach Angaben von Experten an mehr als 70 möglichen Impfstoffen geforscht. Mindestens 3 werden inzwischen auch klinisch getestet. Nun will die EU-Kommission für möglichst gemeinsame Bemühungen um einen solchen Impfstoff gegen Corona sorgen, der dann auch allen Menschen zur Verfügung stehen soll. Das jedenfalls ist das Ziel einer von der EU organisierten Geberkonferenz, die am Nachmittag stattgefunden hat und gerade zu Ende gegangen ist. Peter Kapern in Brüssel, wie ist das abgelaufen?
Naja, es war natürlich ein enorm wichtiger Event, den die EU-Kommission hier auf die Beine gestellt hat. Und trotzdem sage ich jetzt mal, ohne despektierlich klingen zu wollen, mich hat das manchmal in wenigen Phasen auch ein wenig erinnert an den European Song Contest, wenn die Punkte zum Ende der Veranstaltung verteilt werden. Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, Initiatorin dieser Geberkonferenz, saß in einem Fernsehstudio hier in Brüssel und sprang sozusagen von Hauptstadt zu Hauptstadt, erteilte den dort an ihren Schreibtischen sitzenden Regierungschefs oder Staatschefs das Wort Und die beschrieben in teilweise wirklich bewegenden, mitfühlenden Worten, welche Verheerung diese Krankheit, diese Pandemie anrichtet und warum es so wichtig ist, gemeinsam sich auf den Weg zu machen, um die Ziele, die mit der Geberkonferenz verfolgt werden sollen, auch gemeinsam zu erreichen. Die Konferenz hat zwei Ziele. Zum einen soll jetzt die Entwicklung von Impfstoffen gefördert, beschleunigt werden. Und zum zweiten, und das ist vielleicht noch das wichtigere Ziel, soll sichergestellt werden, dass, wenn es denn einen Impfstoff gibt, dieser Impfstoff auch, wie Ursula von der Leyen sich ausdrückte, in jeder Ecke dieser Welt zu annehmbaren, fairen Preisen zu erwerben ist, sodass wirklich jeder Mensch geimpft werden kann. Bislang, darauf weisen Entwicklungshilfeorganisationen hin, ist es so, dass in den ärmsten Ländern dieser Welt Menschen in den Genuss neuer Medikamente oder Impfstoffe 7 Jahre später kommen als die Menschen in wohlhabenden Staaten. Und das soll eben bei diesem Corona-Impfstoff nicht passieren. So das Ziel dieser Geberkonferenz, bei der 7,4 Milliarden Euro gerade eingesammelt worden sind.
Wenn da jetzt dieser Impfstoff dann allen Ländern zur Verfügung stehen soll, wie es bei dieser Konferenz wohl heißt, wie zum Beispiel stehen die USA zu dieser Forderung? Da gab es von Präsident Trump ja ganz andere Signale in den letzten Tagen und Wochen.
Die USA stehen abseits, muss man ganz einfach sagen. Was auch hier thematisiert worden ist von mehreren Rednern, von mehreren Regierungschefs. Angela Merkel beispielsweise sagte, dass diese Geberkonferenz in einer Zeit, in der wir nicht immer multilateral so zusammenarbeiten, wie das eigentlich sein sollte, in dieser Zeit sei diese Geberkonferenz ein Zeichen der Hoffnung. Mit wem sie da oder an wen sie da dachte, als sie diese Worte erzählte, das dürfte auf der Hand liegen, nämlich an die Vereinigten Staaten, wo Donald Trump ja gerade noch mal beteuert hat, dass er für alle Amerikaner bis zum Ende des Jahres einen Impfstoff haben werde. Und es herrscht tatsächlich so etwas wie eine Furcht vor, dass es hier einen Wettlauf, einen nationalen Wettlauf um den Impfstoff geben wird. Deswegen diese Konferenz, die aus Sicht der Europäischen Union auch deutlich machen soll, dass die Europäer eben am Multilateralismus festhalten, so wie Angela Merkel dies gesagt hat. Noch direkter ging die norwegische Regierungschefin Erna Solberg auf diese Sache ein und sie sagte klipp und klar, es ist einfach schade, dass die USA nicht mit dabei sind.
Peter Kapern, unser Korrespondent in Brüssel, über die von der EU-Kommission organisierte Geberkonferenz, die also die Voraussetzungen dafür schaffen soll, dass ein Corona-Impfstoff, sollte er denn entwickelt werden, dann auch denjenigen zugutekommt, die ihn am dringendsten brauchen. Doch das ist vielleicht auch leichter gesagt als getan. Wie könnte das überhaupt funktionieren? Dieser Frage ist Volkhard Wildermuth nachgegangen.
Nicht nur ein Impfstoff, auch Tests und Medikamente sollen nicht nur an den höchsten Bieter gehen oder an das Heimatland einer Firma, sondern an die, die sie am nötigsten brauchen, wo auch immer auf der Welt. Dieses Ziel unterstützt auch Marco Alves, der sich für Ärzte ohne Grenzen für einen fairen Zugang zu Medikamenten einsetzt. Aber er rät zu Wachsamkeit bei der Vergabe öffentlicher Mittel.
Wem gehört das durch öffentliche Gelder finanzierte Präparat letzten Endes? Wer konkret legt einen Preis fest? Es muss festgeschrieben werden, dass alle Technologien, Wissen, Know-how, geistige Eigentumsrechte, die aus dieser Forschungsförderung entstehen, in einen Technologiepool der WHO kommen, damit auch andere Hersteller so schnell wie möglich die Produktion starten können von den Präparaten und eben auch global verteilen können und zu Preisen, die alle bezahlen können.
Caroline Schmutte leitet das deutsche Büro des Wellcome Trust, der weltweit medizinische Forschung fördert. Sie hält diese Forderungen im Kern für richtig, plädiert aber für Augenmaß.
Die Debatte, wie können wir sicherstellen, dass die Produkte zum Schluss global verfügbar sind und vor allem für die, die sie am meisten brauchen, ist zentral. Nur was manchmal passiert ist, dass, sage ich mal, der Karren vor das Pferd gespannt wird und man dann so sehr darüber nachdenkt, dass verkannt wird, dass die Gelder natürlich erstmal sicherstellen müssen, dass wir einen erfolgreichen Impfstoff haben.
Und Impfstoffe werden nun mal genauso wie Tests und Medikamente von Pharmaunternehmen produziert, die auf Gewinn angewiesen sind. Caroline Schmutte betont, dass die WHO bereits im Vorfeld der Covid-19-Innovationsoffensive die Industrie mit eingebunden hat. Klar ist, die Unternehmen konkurrieren um die besten Tests, Medikamente, Impfstoffe. Aber es zeichnet sich auch eine Bereitschaft ab, am Ende, zum Beispiel bei der Massenproduktion, zu kooperieren.
Darin wurde auch ganz klar gesagt, dass Covid-19 keine Business-Opportunity ist, sondern dass man sich mit allen Kräften daran engagiert, einen Impfstoff zur Verfügung zu stellen und das zu tun in einer Art, die wirtschaftlich ist.
Ein Teil der gut 7 Milliarden Euro soll nicht in die Finanzierung von Forschung und klinische Studien gehen, sondern in den Aufbau von Produktionsstätten auf allen Kontinenten.
Um zu vermeiden, dass dann plötzlich jemand diesen Impfstoff, sage ich mal, bunkern kann oder in irgendeiner Form versucht zu forcieren, dass er außerhalb des Herstellungslandes nicht zu haben ist.
Es gibt also durchaus Überlegungen, wie sich das Ziel, Tests, Medikamente und Impfstoffe als globales öffentliches Gut zu behandeln, auch tatsächlich umsetzen lässt. Entscheidend ist in jedem Fall eine starke Kontrolle des Programms und die sollte die Weltgesundheitsorganisation übernehmen.
Wegen der Corona-Krise benötigen auch in Deutschland viele Unternehmen finanzielle Unterstützung, kleine Firmen, Selbstständige genauso wie offenbar auch riesige Konzerne. Als Schlüsselindustrie gelten dabei die Autobauer und da gibt es schon einen Tag vor dem Treffen der Bundesregierung mit den Spitzen der Autoindustrie eine heftige Debatte über mögliche Kaufprämien. Theo Geers mit den Einzelheiten.
Einen Tag vor dem Autogipfel im Kanzleramt haben zumindest die Ministerpräsidenten von Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen klare Vorstellungen, mit welchen Kaufprämien die Autoindustrie aus der Krise fahren soll. Ging es nach Markus Söder, Winfried Kretschmann und Stefan Weil, dann soll es für den Kauf eines Autos mit Elektro-, Brennstoff- oder Plug-in-Antrieb zusätzlich zur bestehenden Förderung von bis zu 6.000 Euro pro Fahrzeug noch einmal 4.000 Euro geben. 3.000 Euro soll der Staat beim Kauf eines Benziners oder Diesel dazugeben, wenn diese mindestens die Schadstoffklasse 6D Temp erfüllen. Gibt der Käufer dafür einen alten Wagen mit Euro 4 oder gar Euro 3 Norm in den Schrott, gibt es noch einmal 1.000 Euro als sogenannte Recyclingprämie obendrauf. Wer zunächst lieber einen neuen Verbrenner kauft und später auf Elektro umsteigt, dem winken dann 1.000 Euro Umstiegsprämie. Diese Impulse sollen die Autonachfrage ankurbeln. Ob die Prämien jedoch kommen und wann sie kommen, ist hingegen offen. Auf dem morgigen Autogipfel der Bundesregierung mit den Herstellern wird nach Lage der Dinge noch nichts entschieden, erklärte bereits gestern Finanzminister Olaf Scholz in der ARD.
Meine Vorstellung ist sowieso, dass wir das jetzt nicht am Dienstag tun. Das ist ein viel zu kurzer Termin. Da gibt es auch keine Tagesordnung, in der irgendetwas beschlossen werden soll. Ich habe mich da mit der Kanzlerin auch verständlich, dass wir das beide so sehen.
Die Skepsis von Kanzlerin und Vizekanzler haben sich die Autohersteller auch selbst zuzuschreiben. Vor allem die Unverfrorenheit von VW-Chef Diess spielt da eine Rolle. Diess hatte vor einer Woche in der ARD einerseits Kaufprämien aus Steuermitteln gefordert, andererseits aber keinerlei Bereitschaft signalisiert, dass auch die Hersteller zur Absatzförderung eigenes Geld in die Hand nehmen könnten. Im Gegenteil. Liquide Mittel, die vorhanden sind, allein bei VW betrug der Gewinn im letzten Jahr 19 Milliarden Euro, seien schon verplant, unter anderem für Dividenden und Managerboni. An denen aber wollte Diess nicht rütteln, was in Berlin gar nicht gut ankommt, so Olaf Scholz.
Ich glaube, dass viele verstanden haben, dass wenn man Staatshilfe in Anspruch nimmt, dass Zahlen von Dividenden und Boni eine sehr komplizierte Idee ist, um es mal höflich auszudrücken. Aber ich glaube, es gibt in dieser Situation, wo wir uns alle unterhaken müssen, auch einen Common, den alle miteinander beachten müssen. Und da wünsche ich mir noch ein paar Fortschritte.
Umstritten sind die Prämien auch, weil weiterhin Verbrenner gefördert werden sollen. Klimapolitisch seien sie deshalb so gut wie wirkungslos, sagen Grüne und Linke, aber auch Ökonomen. Diese wiederum lehnen die Kaufprämien vor allem wegen der in der Finanzkrise gemachten Erfahrungen mit der damaligen Abwrackprämie ab. Damals profitierten vor allem ausländische Hersteller von Kleinwagen. Außerdem wurden viele Autokäufer nur auf 2009 vorgezogen. 2010 brach der Absatz dann ein. Die Prämie hatte nur ein Strohfeuer entfacht. Zu teuer und zu ineffizient, so lautet deshalb das vernichtende Urteil über die Kaufprämien, die die Autoindustrie mit massivem Lobbyeinsatz fordert.
Den Stein ins Rollen gebracht hat am Wochenende Rolf Mützenich. Atomwaffen auf deutschem Gebiet erhöhen unsere Sicherheit nicht. Im Gegenteil, so der SPD-Fraktionschef. Die Spitze der Sozialdemokraten tritt dementsprechend jetzt für den Abzug aller US-Nuklearsprengköpfe aus Deutschland ein, was aber nicht alle in der Partei mittragen und schon gar nicht der Koalitionspartner. Die Union hält das für nicht verhandelbar. Markus Pindor berichtet.
Die Bundesregierung hat sich klar zur deutschen Beteiligung an der nuklearen Teilhabe im Rahmen der NATO bekannt. Diese sei ein wichtiger Bestandteil einer glaubwürdigen Abschreckung, sagte Regierungssprecher Seibert.
Es gibt einige Staaten, die weiterhin nukleare Waffen als Mittel militärischer Auseinandersetzung betrachten. Und solange das so ist, besteht aus unserer Überzeugung die Notwendigkeit zum Erhalt einer nuklearen Abschreckung fort. Diese nukleare Abschreckung leistet für uns Deutsche die NATO. Insofern bekennt sich die Bundesregierung zur nuklearen Teilhabe der NATO als wichtigem Bestandteil einer glaubwürdigen Abschreckung im Bündnis.
Bundesaußenminister Maas erklärte gegenüber dem Spiegel, eine einseitige Aufkündigung der nuklearen Teilhabe würde das Vertrauen der engsten Partner Deutschlands untergraben. Seibert und Maas gingen damit auf Distanz zu Vorstößen von SPD-Fraktionschef Mützenich und dem SPD-Vorsitzenden Walter Borjans, die sich für einen Abzug der in Deutschland stationierten amerikanischen Atomwaffen ausgesprochen hatten. Auch bei der Union stößt der Vorstoß des SPD-Fraktionsvorsitzenden auf klare Ablehnung. Die nukleare Teilhabe sei ein wichtiger Baustein der deutschen Sicherheitsarchitektur und garantiere die Sicherheit unter dem NATO-Schutzschirm, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag Otte im Deutschlandfunk.
Weil wir eine Teilhabe brauchen, das System basiert auf Dialog und Abschreckung. Und solange es andere Staaten gibt außerhalb der NATO, die solche Waffen einsetzen könnten, müssen wir im Rahmen der Abschreckung gegenhalten. Ich verweise auf das russische Vorgehen, das zur Kündigung des INF-Vertrages geführt hat. Das heißt, Russland stationiert Mittelstrecken-Nuklearwaffen.
Die neuen russischen nuklearen Mittelstreckenraketen kommen in der Tat in der Argumentation Mützenichs nicht vor. Wohl aber der Verweis auf die Unberechenbarkeit des amerikanischen Präsidenten. Das sei eine verengte Sicht, so der Verteidigungsexperte Otte.
Wir sind Teil eines Wertebündnisses, nämlich der NATO. Nicht die USA dominieren, sondern wir sind eine Gemeinschaft, die auf Solidarität aufbaut und wir garantieren uns gegenseitig Verteidigung. Und darum geht es, dass wir deutlich machen, wir sind Teil eines Bündnisses und profitieren von diesem Bündnis und stellen dafür auch unsere Fähigkeiten zur Verfügung.
Die Vereinigten Staaten seien nach wie vor ein verlässlicher Partner. Daran ändere auch die Sprunghaftigkeit des amtierenden Präsidenten Trump nichts. Auch der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Felgentreu, hatte Mützenich umgehend widersprochen. Wenn Deutschland sich aus der nuklearen Abschreckung verabschiede, dann verliere man auch jeglichen Einfluss auf die Nuklearstrategie der NATO. Mützenich selbst erklärte in einem Interview mit dem Tagesspiegel, Deutschland könne auch die Nuklearstrategie der NATO prägen, wenn keine Atomwaffen mehr auf deutschem Gebiet lagerten.
21 Tote und mehr als 650 Verletzte. 10 Jahre liegt das tödliche Gedränge beim Love Parade Festival in Duisburg inzwischen zurück. Jahre, in denen sich die Justiz bemüht hat, Schuldige zu ermitteln bzw. zur Rechenschaft zu ziehen. Ein letztlich vergebliches Unterfangen. Heute hat das zuständige Landgericht das Verfahren eingestellt, was nicht nur Opfer und Angehörige schwer nachvollziehen. Moritz Börner.
Für mich ist das ein ganz, ganz unwürdiges Ende.
Gabi Müller aus Hamm hat bei der Love Parade vor 10 Jahren in Duisburg ihren Sohn verloren. In dem dichten Gedränge am Fuß einer Rampe, die auf das Festivalgelände führte, wurde er in einer Massenpanik erdrückt. Seitdem kämpft Gabi Müller für Gerechtigkeit, für die Aufklärung der Umstände, die zum Tod ihres Sohnes geführt haben. Dass das Landgericht Duisburg das Verfahren jetzt einstellt, ist für sie eine herbe Enttäuschung. Eigentlich stand jetzt die Anhörung eines Gutachters an, der auf 3.800 Seiten ausgeführt hatte, was sich am Tag des Unglücks ereignete.
Wir haben wirklich gehofft, dass wir den Gutachter noch hören. Ich denke mal, der hätte für uns ganz viele Erkenntnisse gebracht. Und dann hätte man ja immer noch entscheiden können, man kann einstellen. Aber so bleibt für mich und auch für viele andere wieder Fragen offen. Da ist wieder ein großes Warum, was am eigentlichen Tag auch passiert ist. Also ich habe das hier beim Prozess nicht mitbekommen.
Das Gericht begründet die Entscheidung damit, dass die verbliebenen drei Angeklagten allenfalls eine geringe Schuld an der Massenpanik haben, bei der vor 10 Jahren 21 Menschen getötet und Hunderte verletzt wurden. Matthias Breidenstein, Sprecher des Landgerichts Duisburg.
Trotz der schrecklichen Folgen der katastrophalen Ereignisse wäre danach eine mögliche individuelle Schuld der verbliebenen Angeklagten gering. Das liegt insbesondere daran, dass eine ganze Vielzahl von verschiedenen Ursachen, die zusammengewirkt haben, diese Katastrophe erst möglich gemacht haben. Die Richter stützen ihre Entscheidung auf den gesamten Inhalt der Akten sowie die mehr als 2 Jahre andauernde Hauptverhandlung mit 184 Hauptverhandlungstagen.
Dazu kommt, dass der Prozess 2 Monate lang wegen der Coronavirus-Pandemie pausieren musste. Und so hat das Gericht der Staatsanwaltschaft und den Angeklagten empfohlen, das Verfahren einzustellen. Denn im Juli, 10 Jahre nach dem Unglück, wäre der Vorwurf der fahrlässigen Tötung ohnehin verjährt gewesen. Auch wenn das Strafverfahren damit vom Tisch ist, die Zivilprozesse sind es nicht. Angehörige von Todesopfern und Menschen, die in der Massenpanik verletzt wurden, können Schmerzensgeld und Schadenersatz einklagen. Dabei dürfen sie dann auch auf die umfangreichen Zeugenaussagen und Gutachten zurückgreifen, die im Rahmen des nun beendeten Prozesses gemacht wurden. Für Gabi Müller aus Hamm kommt das nicht mehr in Frage. Nachdem sie 10 Jahre lang gekämpft hat, um die Umstände aufzuklären, die zum Tod ihres Sohnes geführt haben, hofft sie nun, endlich mit dem Thema abschließen zu können.
Was soll ich denn einklagen? Die kaputten Schuhe von meinem Sohn? Die zerrissenen Sachen? Und mein Leid oder unser Leid, das interessiert ja hier niemanden. Da gibt es auch keine Regelung für. Ich finde, diese Schmerzen, das ist ein Weg durch die Hölle. Das Schlimmste war der Tod von unserem Sohn, aber als dann der Weg begann, den wir gehen mussten, das, also für mich, war das ein Höllengang.
In dem Prozess, der vor 2,5 Jahren begonnen hatte, waren ursprünglich 6 Mitarbeiter der Stadt sowie 4 Mitarbeiter des Veranstalters angeklagt. Schon im vergangenen Jahr hatte das Gericht das Verfahren gegen 7 der 10 Angeklagten eingestellt.
Die Fußball-Bundesliga scharrt mit den Hufen, wartet immer nur noch auf ein Signal aus Berlin, um endlich wieder loslegen zu können. Gut möglich, dass in dieser Woche am Mittwoch eine Entscheidung fällt. Bislang waren die Signale vieler Spitzenpolitiker da ja eher positiv. Aber das könnte sich jetzt vielleicht ändern, oder Tobias Oehlmeier?
Ja, die DFL, die Deutsche Fußballliga, hatte ja ein Hygienekonzept vorgelegt vor 1,5 Wochen. Das sah offenbar ganz gut aus. Da kam positive Resonanz aus der Politik. Aber genau dieses Konzept ist jetzt heute Mittag völlig konterkariert worden vom Berliner Fußballprofi Salomon Kalou. Der hat nämlich nicht nur seine Fahrt zum Training bei Facebook Live gestreamt heute, sondern auch das möglicherweise ganz normale Kabinenleben. Da werden Spieler, Kollegen und Vereinsmitarbeiter abgeklatscht, da macht er pubertäre Faxen, da macht er Witze über Corona, da filmt er dann den Rachenabstrich bei einem Mannschaftskollegen, bis er vom Tester, dem Physiotherapeuten, aufgefordert wird, das Video zu löschen. Ist Kalou offenbar egal, der filmt und feixt weiter. Insgesamt 25 Minuten geht die Kalou-Doku-Soap da.
Gibt es da schon Reaktionen?
Ja, zum Beispiel von Kevin Kühnert, SPD. Der hat getwittert, das Hygienekonzept der DFL scheitert an der Realität, ganz konkret am Intellekt einiger Spieler und Vereinsvertreter. Und die Deutsche Fußballliga, die hat über Twitter reagiert. Die Bilder von Salomon Kalou aus der Kabine von Hertha BSC sind absolut inakzeptabel. Hierfür kann es keine Toleranz geben, auch mit Blick auf Spieler und Clubs, die sich an die Vorgaben halten, weil sie die Ernsthaftigkeit der Situation erfasst haben. Und gerade vor 10 Minuten etwa hat dann auch Hertha BSC, der Arbeitgeber, reagiert, auf seiner Website die Suspendierung des Spielers bekannt gegeben und geschrieben, dass er eben einen wahnsinnigen Schaden dem Verein zugefügt hätte.
Aber was nutzt dann das ganze Konzept, wenn sich offenbar in der Praxis keiner dran hält?
Ja, man weiß jetzt natürlich nicht, wie das bei anderen Clubs abgeht, ob das jetzt ein Einzelfall ist. Die Alarmglocken sollten schon angehen, denn es war ja nicht nur Kalou. Die anderen hätten ihn ja auch darauf hinweisen können, die Mannschaftskameraden, dass es so eben nicht geht oder auch die Vereinskollegen. Aber heute ist noch ein anderer Punkt an die Öffentlichkeit gekommen, der einen Rückschlag für die DFL bedeuten könnte. Der Kicker ist da nämlich wohl in den Besitz einer Mail von einem DFL-Direktor, von Ansgar Schwenken, gekommen. Die war an die Chefs der Profiklubs gerichtet. Und Schwenken fordert dazu auf, von eigenen Verlautbarungen der Vereine abzusehen, sprich ein Maulkorb. Die DFL will offenbar die Hoheit darüber haben, was in Bezug auf Corona-Tests kommuniziert wird und was nicht. Transparenz sieht natürlich anders aus, Vertrauenswürdigkeit auch. Zumal es ja auch immer wieder Kritik gibt an der möglichen Sonderrolle des Profifußballs. Gegen die hat sich ja nicht zuletzt jüngst Innenminister Seehofer auch ausgesprochen.
Der hat ja damit auf positive Corona-Tests beim 1. FC Köln angespielt. 3 waren das, glaube ich.
Ja, richtig. Das DFL-Konzept sieht nämlich vor, dass nur die betroffenen Spieler 2 Wochen in Quarantäne müssen. Die anderen Kontaktpersonen, also die Mannschaftskameraden zum Beispiel nicht. Das gilt ja für uns, das gilt für die breite Masse der Bevölkerung nicht. Übrigens waren die Tests heute bei den anderen Kölner Spielern wohl alle negativ. Insgesamt gibt es aber nach DFL-Angaben bisher in der ersten und in der zweiten Liga zusammen schon 10 positive Fälle. Das sind 0,5%. Da sagt die DFL, ist ganz normal, das ist das, was wir erwartet haben. Aber sicher bleibt da ein Restrisiko.
Also der Bundesliga-Neustart immer noch ungewiss. Informationen von Tobias Oehlmeier. Der Streit um die Lockerungen der Corona-Maßnahmen, das ist ansonsten auch heute wieder ein Thema in unseren Kommentaren ab 19:05 Uhr. Am Mikrofon bis hierhin war Martin Zagatta.